Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Schule, Schulschluss, Aber vor allem das Zeugnis und die Noten. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr über das Zeugnis reden, sondern vor allem über die Noten, über das Bewerten. Leben wir denn für die Schule oder leben wir für die Noten?
Ja, das ist die Frage. Ich habe ja oft den Eindruck, an der Schule interessiert viele Kinder nichts anderes als die Note, weil dann ist die Sache erledigt. Und das, worum es geht, ist eh wurscht. So irgendwie kommt mir das manchmal vor. Und ich sehe auch die vielen Versuche von systemischer Seite oder offizieller Seite, das ein wenig ins Reine zu kriegen. Ja, es gibt ja doch Versuche, zum Beispiel in der ersten Klasse Volksschule schon einmal noch ohne Noten zu arbeiten oder aber wovon ich ausgehen möchte, es gibt einen breiten Konsens in der Bevölkerung, in der Lehrerschaft und überall: ohne Noten würde man nichts lernen. Das regt mich schon sehr lange auf, weil es ja auch viele Beispiele gibt, dass das so nicht stimmt. Ja? Aber trotzdem sind sich da alle einig, wenn es darum ging, Noten abzuschaffen. Wenn das Wort schon kommt, Noten abzuschaffen, dann kommen sofort die Gegenargumente, da lernen sie nichts mehr. Ja? Und jetzt hat man aber eh schon so viele Milderungen gemacht. Ich habe gerade heute in der U-Bahn auf diesen Screens gelesen, ja, also mit extra die Information, mit 2 nicht genügend kann man noch die Nachprüfung machen. Ja, das ist ja auch neu. Oder man braucht nicht so schnell die Klasse wiederholen. Es wird immer aufgeweicht. Aber in diesem selben Kontext, ja, jetzt dadurch können es dann noch weniger und noch weniger und man kommt schon zur Matura und kann in Wahrheit nichts, weil man doch immer wieder aufsteigt und aufsteigt. Weil, stell dir vor, wenn ein Mensch, und ich kenne viele solche junge Leute, von der ersten Klasse Gymnasium an zum Beispiel, Anführungszeichen, schwimmt. Sagen wir in Mathematik, in Englisch, Französisch, das sind die hauptsächlichen.
Einfach nicht ihr oder sein Fach.
Ja. Und da steht sie immer zwischen 4 und 5 und irgendwie kommt sie weiter. Oder er. Irgendwie. Und macht dann auch Matura. Irgendwie, aber immer zwischen 4 und 5. Der kann nach der Matura nichts.
Aber was du da beschreibst, ist ja. Es ist sehr spannend, weil Schule ist mit Bewertung verbunden, Schule ist eben ganz konkret mit Noten verbunden.
Ja.
Und wahrscheinlich, es hat sich so entwickelt, überhaupt das Schulsystem, dass jeder sagen würde, ja, genau diese These, wenn es keine Noten gäbe, würde man nichts lernen. Man hätte Wahrscheinlichkeit, also die Motivation knüpft sich alleine an die Note, an die Beurteilung. Und das haben wir schon so verinnerlicht, dass es scheinbar zur DNA von Lernen gehört, dass die Note das auslöst. Ja. Und gleichzeitig mit unserer Liberalisierung, weil wir ja allen eine Chance geben müssen und wir müssen ja auch andere Talente fördern, was teilweise aber nicht mit dem System kompatibel ist, weil es nicht vorgesehen ist. Also wenn du nicht schreiben kannst oder sinnerfasst in etwas lesen, dann wirst du bei den Noten große Schwierigkeiten haben, weil du Tests, egal ob es Multiple Choice oder wie auch immer oder verschriftlicht sind,
nicht lesen kannst,
weil du nicht damit zurechtkommst. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ich denke jetzt, wo das vielleicht dann auch eine Benachteiligung, ein Handicap ist, weil man zum Beispiel Legasthenie hat, dann ist man verloren, weil das System mit den Noten macht es dann schwieriger. Aber was du eben auch gerade beschrieben hast, dann weicht man auf, dann muss man ja diese strengen Regeln, dieses Korsett, an das wir so glauben und das so unveränderbar ist, da muss man halt da so gewisse Zwischen-Links-Verbindungsrutschen schaffen, damit man, das ist auch sehr österreichisch, also.
Ja, aber fatal.
Ja. Ja.
Weil man nicht denkt, was haben sie denn gemacht, vor lauter Angst vor dem Niveauverlust und eben sind sich da gewisse Parteien, sage ich mal so, immer auch darin einig, dass man auch wieder mehr strafen können muss und wieder mehr Noten geben muss. Mhm. Ja, weil man hat ja doch schon einen eher größeren Konsens gefunden, die Kinder zunächst die Freude am Lernen entwickeln zu lassen und zum Beispiel in der Volksschule noch sehr sparsam umzugehen mit Noten. Mhm. Das wurde jetzt ziemlich vehement wieder eingeführt unter dem Vorwand, man will keinen Niveauverlust. Mhm. Mhm. Aber den Niveauverlust haben wir ja dennoch. Wir sehen es ja überall. Mhm. Mhm. Das heißt, es ginge schon um einen Paradigmenwechsel im Blick auf Schule und auf Lernen. Da müsste man sich ein wenig schlau machen, einlesen, auch die Wissenschaft, sich mit der Wissenschaft beschäftigen. Wir haben ja so viele Neurobiologen, die interessanterweise sich mit dem Hirn beschäftigen, mhm, und gleichzeitig, das ist das Interessante daran, auf einmal Bücher über Schule schreiben. Ja, der Manfred Spitzer, der Gerald Hüther, der Joachim Bauer und viele andere mehr werden auch engagiert an den pädagogischen Hochschulen. Und die haben aber alle das Verbindende, sie haben alle eine sehr kritische Einstellung zu der Art des Notengebens, dieser Bewertung, diesem Fokus auf Note, der das Lernen nicht fördert, sondern behindert. Mhm. Das haben wir noch nicht kapiert im Allgemeinen.
Versuch mal das genau anzuschauen. Also Noten, die das Lernen oder die Motivation verhindern.
Ja.
Also die wahre Motivation, ja, und das Lernen, selbstmotivierte Lernen vor allem eben auch behindern. Mhm. Warum?
Muss man natürlich auch schön differenzieren. Natürlich gibt es auch eine förderliche Leistungsbewertung, nicht nur eine hinderliche. Und da stützt sich die Literatur, die es dazu gibt. Ja. Ich zitiere mal Thomas Stern, der über Leistungsbewertung sehr intensiv veröffentlicht hat und geschrieben hat. Man muss da unterscheiden zwischen Endbewertung, mhm, und Prozessbegleitung. Mhm. Ja? Und wenn man es jetzt auf eine, ja, ein bisschen plakative Art auf Schule schaut, dann könnte man sagen, in der Schule gibt es fast ausschließlich Endbewertung. Das heißt, ich schreibe etwas, oder löse eine Aufgabe und dann kriege ich darauf eine Endbewertung. So und so viele Fehler, das hast, mhm, du gemacht, das hast du nicht gemacht, macht befriedigend. So, ja. Das ist nicht und nicht förderlich, außer bei denen, die lauter Einser haben und sich freuen, wieder ein Einser. Aber wir müssen uns ja sehr stark um die Schwächeren kümmern, weil die Dropout-Quote, da gibt es auch vom Ministerium her mehrere, mhm, Untersuchungen, einfach zu hoch ist.
Mhm. Und zunimmt.
Ja, und das meint man, da meint man die Schule frühzeitig abbrechen, mhm, und halt dann irgendwo im Arbeitsprozess ganz im, mhm, ungelernten Bereich hängen dahin bleiben, vegetieren. Ja. Und das wissen wir ja, dass in unseren Zeiten, in denen wir leben, weniger und weniger Menschen gebraucht werden für diese ganz einfachen Tätigkeiten, weil die machen eh technische Einrichtungen mehr und mehr. Ja, also diese Endbewertung, das ist eben nicht förderlich, weil die demotiviert, ja, und weil einem die nicht hilft, weiterzukommen. Mhm. Dann kriege ich halt wieder das rote Schlachtfeld zurück und die liebe Lehrerin schreibt vielleicht drunter, ich sehe schon ein paar, ich zitiere jetzt mich selbst, damals, ja, nicht mehr 30, in den letzten 30 Jahren, ich sehe schon gute Gedanken, weil ich wollte sie aufbauen, ja. Aber leider, durch die Struktur deiner Arbeit und durch die vielen Fehler, geht nichts anderes als wieder ein nicht genügend. Der sind dann meine ermunternden Worte am Anfang auch wurscht, wenn der Fünfer dann dasteht.
Ja, ja. Das ist ja eben der Punkt. Wenn die Note dann dasteht, fragt irgendwann kein Mensch mehr, wie ist die zustande gekommen?
So ist es.
Was waren die Aspekte davon? Das ist ja auch eine ganz eigene Geschichte.
Genau. Note ist Note und das kommt am Schluss heraus. Und wir haben das auch schon besprochen in anderen Folgen unserer Podcasts. Ja, die Schweizer haben mir da dieses Wort geschenkt. Schule bedeutet zum Großteil Defizitorientierung. Das heißt, der Lehrer wirft seinen Blick auf das, was nicht gelungen ist. Ja. Aber jetzt habe ich eben da auch, du hast mich gefragt, warum das so ist. Das Deprimierende daran oder das nicht Förderliche, dann wäre natürlich die andere Seite, wenn Leistungsbewertung oder Beurteilung ist besser, förderlich sein kann, dann auf dem Weg zu einem Ziel. Eine Prozessbegleitung, die ja Lehrerinnen und Lehrer auch machen muss, weil in der Schule, im Unterschied zur Universität, ist Lehrerin auch verpflichtet, darauf zu schauen, ob das Vermittelte auch tatsächlich fruchtet. Ja?
Das heißt, interessant, dass du diese Unterscheidung triffst, weil eben im universitären Bereich hat der Lehrende oder die Lehrende bietet ein Angebot. Ja? Aber was die Studierenden damit machen, ist ihnen überlassen und in ihrer Verantwortung. Aber finde ich einen ganz entscheidenden Aspekt tatsächlich, dass Pädagoginnen da natürlich auch zu ihren Aufgaben gehört, diesen begleitenden Prozess auch wahrzunehmen.
Und ich höre viele Lehrerinnen und Lehrer, die das eigentlich ablehnen, weil sie sagen, was soll ich denn noch alles tun?
Ja.
Aber es gehört dazu. Das ist ja das Problem für viele. Und wenn du jetzt schaust...
Ich meine, es gehört dazu, auch zur pädagogischen Aufgabe.
Genau.
Denn wenn ich unterrichte, dann geht es ja auch darum, wie ist meine Didaktik, wie ist meine Methode, welches Mittel setze ich ein, also gerade Methodenvielfalt, aber eben auch, was die Fachdidaktik anlangt. Und es ist ja auch meine Verantwortung, es so zu vermitteln, dass Lernen möglich ist.
Genau.
Und insofern hängt es schon miteinander zusammen, weil dann wird es ja keine Rolle mehr spielen, wie ich das präsentiere, wie ich das vermittle. Tut's, was ihr wollt damit und ich habe damit nichts zu tun und dann kriegt's die Note.
Das ist Uni, aber in der Schule nicht.
Ganz richtig.
Und das ist ja schon ganz wichtig, dass sich Lehrende dieser Aufgabe in der Schule bewusst sind. Weil du hast jetzt gesagt, dass sie schauen, mit welcher Didaktik, welche Methoden sie dann anwenden. Und dazu möchte ich noch ergänzen, und wie bemerke ich das? Wenn ich das jetzt nur bemerke an der Note, ja, dann sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben. Aber ich könnte es auch bemerken, indem ich nachfrage. Ich muss schauen, was, an welcher Stelle ist mir der ausgestiegen bei meinen Ausführungen? Was hat sich der jetzt mitgenommen von 3 Wochen Arbeit an Problematik der Gentechnik, sage ich jetzt einmal. Was ist dieser Schülerin oder diesem Schüler da hängen geblieben? Ich brauche eben auch die Methoden, da hinzuschauen. Und also den Prozess des Lernens in die Schule mehr hereinzubringen. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, Benedikt, ob du das weißt oder vielleicht weißt du es, das ist sicher schon 40 Jahre mindestens, wenn ich zurückdenke, die Verpflichtung, und der Prozentsatz dafür wird immer höher, die, wie nennt man das, die mündliche, die Mitarbeit, heißt es, hereinzunehmen in die Note. Wenn ich das so mit meinem Wissen lese, dann denke ich, aha, der Lernprozess wird wichtiger. In der neuen Mittelschule haben sie mir gesagt, es muss 50% Minimum sein, die Mitarbeit. Und dann frage ich, wie überprüfen Sie die Mitarbeit? Und dann gibt es natürlich, hat er die Hausübungen gemacht? Wie oft hat er aufgezeigt?
Wie oft hat er nicht gestört?
Genau, wie oft hat er nicht gestört?
Er war auch unbeteiligt, aber zumindest nicht gestört. Ja?
Ja, aber stell dir vor, Benedikt, was das bedeutet. Das ist ja wie im alten Rom, sterben oder nicht sterben, mit dem Finger, dem Daumen, den der Kaiser rauf oder runter getan hat. Das heißt, es liegen da jetzt drei Schularbeiten vor. Ich meine, erklär das den Eltern. Es liegen drei Schularbeiten vor, sagen wir, alle auf befriedigend. Ja? Alle drei Schularbeiten insgesamt befriedigend. Und dann kriegt er aber ein genügend, weil die Lehrerin sagt, die Mitarbeit war so schwach.
50-50.
Ja, erklärt es jetzt jemanden. Ja? Das heißt, wie es in der neuen Mittelschule von den Lehrenden her, auf der Universität, die also die Lehrerinnen und Lehrer bilden für eine bessere Schule, heißt das, welche Lernbeweise hast du für den Lernprozess, für die Entwicklung? Ja?
Gut, das hat natürlich dann wieder was mit Transparenz zu tun und über das haben wir ja auch schon geredet, wie die Lehrende dazu kommt zur Beurteilung und zur Bewertung,
ja,
wie das System
reicht,
ist.
Es reicht nicht, das war der Sinn meiner Wortmeldung, also es reicht nicht, dass die Lehrerin dann einschätzt, ja, dass das so wie ein Schicksal ist, dass sie sagt, deine Mitarbeit ist schlecht, sondern es braucht halt Leistungen, es braucht Reflexionen, die geschrieben wurden, es braucht eine persönliche Stellungnahme der Schülerin zu einem Thema, was war dir wichtig, es braucht also auch notenfreie Stellungnahmen, damit man einfach hinschauen kann, wie denkt der über das Thema, was hat sich der mitgenommen aus meinem Vortrag, aber jenseits der Endbewertung, sondern um den Prozess zu sehen.
Und ja, aber da hat sich doch Schule im System selbst beschnitten und selbst reduziert. Wenn das Beispiel, das du beschrieben hast mit drei Schularbeiten, und so ist es ja in gewissen Semestern, so im normalen Durchschnitt, und dann gibt es ja vielleicht noch Tests dazu, den anderen Fächern, also das sind ja die sogenannten Schularbeitenfächer, wo wir die Schularbeiten
und
kennen.
Und dann auch die Tests.
Ja, vor allem in den anderen Fächern dann die Tests. Aber wie du das beschreibst, eben gerade bei Schularbeitenfächern, fokussiert sich doch sehr, sehr viel eben tatsächlich auf diese Schularbeitennoten.
Ja, sage ich ja.
Und das würde ich jetzt wirklich bestätigen, was du sagst. Vom Denken her hat sich das System so drauf reduziert. Und so ticken alle.
Ja.
Und das ist das Entscheidende.
Auch die Eltern nämlich.
Natürlich, ja. Das ist bei anderen Fächern, die jetzt Tests haben und Prüfungen und Stundenwiederholungen, vielleicht ein bisschen anders angelegt. Aber jetzt vielleicht das weitergedacht, es reduziert sich auf die Schularbeiten. Und das spricht ja in deine Richtung. Das heißt, das, was rundherum passiert, spielt eigentlich keine Rolle. Wenn ich jetzt dieses Bewertungssystem so nehme, dann sind es diese drei Schularbeiten-Noten im Semester das Entscheidende. Okay, die fußen natürlich, das ist ja das Ergebnis des Lernprozesses, der Wochen, die dafür stehen oder vorbereitend dafür sind. Aber trotzdem, es reduziert sich darauf.
Und die Schülerinnen und Schüler sind darauf eingestellt. Sagen wir, Lehrerin erzählt, nehmen wir an, im Mathematikunterricht etwas über die Bedeutsamkeit irgendeiner, zum Beispiel der Trigonometrie, ja, und warum das sehr hilfreich ist beim Brückenbau oder eben in der Statik und so, dann hebt hundertprozentig einer die Hand und sagt, brauchen wir das? Müssen wir das können? Ja, müssen wir da was aufschreiben?
Kommt das zur Schularbeit?
Genau. Und das ist sehr fatal, weil es wirkt sich mehr und mehr, gerade durch die Versuche oder gerade durch die Tatsache, dass so das Autoritäre nicht mehr funktioniert. Ja? Es hat ja früher, es reduziert sich ja eigentlich auch darauf, dass man sagt, die Lernmotivation heißt in der Schule Notendruck. Ja,
ja, ja. Ja.
Das ist ja tragisch. Ja? Ich gehe ja nicht ich lerne ja nicht Mathematik, weil mich das so interessiert und weil ich eingesehen habe, dass das für mein Leben wichtig ist, dass ich das und das und das auch tatsächlich können sollte, weil ich weiß es warum. Ja, das habe ich auch erarbeitet mit der Lehrerin, sondern ich lerne Mathematik, damit ich den Zweier, den Dreier, den Vierer erhalten kann oder habe. Und das ist natürlich das gar nicht Förderliche für Motivation.
Elsbeth, also ich mache es jetzt einmal, ich überzeichne und mache eine ganz provokative Überlegung, worüber wir in unserem Podcast reden, ob es jetzt lernorientiert, was die Motivation anlangt, ist alles sehr idealistisch und wir sagen, vielleicht ist es eine Vision und wir haben es auch in der Beschreibung, wir nennen es sogar eine Utopie oder utopische Überlegungen. Also meine Provokation ist die, vielleicht funktioniert unser Schulsystem oder würde unser Schulsystem überhaupt gar nicht funktionieren, wenn es die Noten nicht gibt, weil das System, das Schulsystem, das Bildungssystem eigentlich ja halt so unvollkommen ist und sonst wird das Ganze einfach nicht zu Rande kommen. Lehrer wüssten nicht, was sie tun, sie hätten keine Identität mit ihrem Inhaltsvermitteln, wenn es nicht die Note gibt, mit der sie dann bewerten. Sie wären restlos überfordert, weil die Ansprüche an sie wären so hoch in der Wissensvermittlung, in der Motivation von 20, 25 jungen Leuten in einer Stunde in der Klasse und das mehrfach am Tag und in der Woche. Also das Schulsystem wäre ohne Noten in Österreich, sage ich jetzt einmal in Deutschland, bankrott.
Ja, das macht mich fast ein bisschen verzweifelt, was du da
dich.
Sagst.
Ja, aber verhalte dich. Ja oder nein?
Was heißt verhalte dich?
Nein, entscheide dich. Also wie schätzt du das ein?
Ja, ja. Also irgendwie muss ich dir recht geben. Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, der Benedikt hat recht. Es wäre tatsächlich ein ganz, ganz langsamer Prozess. Aber da müssten natürlich kluge Leute überlegen, wie beginnen wir, wie fangen wir an. Vielleicht müsste man doch ein bisschen nachdenken, was macht denn die Reformpädagogik anders? Da ist natürlich anders. Und ich habe jetzt ja ein Beispiel erlebt, wo ich mich auch selber ertappte, wie ich mich gewundert habe. Ich habe teilgenommen an einer Woche Klang, Woche 60 plus. Und da sind also 70 Menschen in meinem Alter, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, zusammengekommen und haben miteinander Musik gemacht in einem Riesenorchester. Jedes Instrument durfte dabei sein. Das heißt, der geniale Leiter, Brasilianer, und auch wenn drei Blockflöten da waren, hat er Blockflötenstimme dazu geschrieben. Das heißt, die Stücke, die wir gespielt haben, waren einmalig, weil sie aus so vielen verschiedenen sagt es der Deli symbolisch auch für die Schule, aus so vielen verschiedenen Instrumenten bestanden und es durften alle Schwierigkeitsgrade mitmachen. Mhm. Das heißt, wir hatten Klarinetten, die 2 Jahre erst gelernt haben und wir hatten Saxophone, die erst begonnen haben, Tuba, natürlich Geigen und so viele, wie halt da waren. Voriges Jahr hatten wir eine einzige Geige, heuer hatten wir 6. Also Falschspieler, Richtigspieler, alle waren dabei.
Und was hast du gespielt?
Ich habe Cello gespielt und auch Blockflöte bei einem Stück. Und dann saß ich da in diesem Riesenorchester und dann sagt er, so, wir spielen jetzt von Anfang bis Ende. Gute Reise, viel Spaß. Schaut, wie es mitkommt. So, dann habe ich mich schon einmal gewundert, weil ich glaube, als Musikerin, so von der Ausbildung her, war er ein bisschen überqualifiziert, aber sonst nicht. Also es hat schon gepasst. Ich bin bis zum Ende gekommen, weil ich rhythmisch das kann, weil ich die Pausen zählen kann, weil ich halt den Überblick inneren, den theoretischen Überblick habe. Aber das war mir, glaube ich, nicht mehr als 20%. Und es war unglaublich falsch. Mhm. Also es hat so. Und ich auch aus dieser alten Art, jetzt müssen wir üben, ja. Jetzt müssen wir schauen, die Saxophone waren falsch und das muss man jetzt sagen, ihr müsst richtiger spielen. Es ist kein einziges Mal, ist auch nur eine Andeutung in die Richtung gefallen, dass der Rhythmus falsch war, dass die Töne falsch waren, sondern es wurde immer gesagt, das wird schon. Wir haben eine Woche Zeit, wir machen extra Bläserproben, Schlaginstrumente, Blechinstrumente, alles machen wir extra, die Geigen, also wir hatten dann so 5 Gruppen, wo sich das Orchester aufteilte. Und es wurde einfach immer wieder gespielt und gesagt, aha, das schaffen wir schon, machen wir diese Phrase noch einmal, das wird dann ein wunderschönes, großes Ganzes am Ende.
Und heuer der hat ja natürlich als Leiter, als Dirigent ja im Auge, wo sind die Defizite, wo muss er ansetzen?
Und ich kenne das ja auch. Machen. Ja. Ich meine, du wirst das auch kennen, Benedikt, aber jetzt, das ist jetzt nur der Musikbereich, aber das ist natürlich in Mathematik überall das Gleiche. Mhm. Ich hätte auch sagen können, Saxophon spiel du einmal eigens, weil bei dir, du bist zu tief. Bist du sicher, dass musst du aber wirklich viel üben, weil das ist einfach falsch. Ja. Ich bin drinnen gesessen und habe oft geschwitzt, weil ich mir dachte, bitte sag doch diesen Querflöten, sie sollen still sein, die spielen so falsch, da komme ich nicht mit.
Die werden nie im Leben den Ton richtig treffen.
Ja, also ich habe reagiert, so wie Lehrerin oft in der Schule reagiert. Ich habe die Fehler gesehen. Und die haben beinhart an dem positiven Ansatz, wir arbeiten auf ein großes Ganzes hin. Wir wissen, was das Endprodukt ist. Das kannst du auch auf Schule gut umlegen, dass die ihr Ziel wissen. Das wissen nämlich auch 90% meistens nicht. Und mit dieser positiven Verstärkung haben sie dann, wir hatten ja genug Übungsräume, selber geübt, ihre Stimme, weil sie selber draufgekommen sind, ja, und so. Und wir haben ein sehr passables Konzert abgeliefert, 5 Tage später. Ja,
also inklusive der Querflöten.
Die so falsch waren.
Ja, die man wahrscheinlich einfach als Konsequenz am Anfang ausmustern hätte müssen. Tut mir leid, ihr könnt auf keinen Fall mitmachen und Querflöte spielen, ihr könnt zuschauen. Ja. Aber auch die waren dabei.
Die waren dabei, die haben dann extra Proben gemacht. Er hat dann schon auch gesagt, diese Passage würde wahrscheinlich besser klingen, wenn sie leiser wäre. Vielleicht sollten das nur 2 Flöten spielen. Und hat damit das Ärgste verhindert, ja, indem die halt in dieser Passage nicht mitgespielt haben. Sowas war dann schon. Ja. Aber insgesamt ist mir das aufgefallen, dass da habe ich wirklich den Paradigmenwechsel vollziehen müssen. In der Schule habe ich ihn schon vollzogen gehabt. Aber in Musik, was so auch mein Element auch ist, habe ich das wirklich erst dürfen sozusagen erkennen, dass das ein prinzipielles, also dass das ein Prinzip ist, wie schaut man auf das, was man zum Ziel führen möchte.
Ja, aber wie du das jetzt so geschrieben hast, sind in mir einige Bilder hochgekommen. Ja. Lustigerweise, ich habe vor ein paar Tagen nach langer, langer Zeit Sister Act wieder mal angeschaut
ja,
mit
schön.
Whoopi Goldberg.
Ja.
Und du erinnerst sicher die Szene, wo sie dann da in den Konvent, in das Kloster kommt und quasi im Chor sein soll. Und der Chor eben vollkommen falsch singt, ja. Also es werden die Stimmen gegeben von der Pianistin und dann klingt es als Desaster. Und sie übernimmt ja dann, also die Whoopi Goldberg, die Chorleitung. Und was macht sie am Anfang? Sie bringt einmal die Stimmen zusammen, die ja nicht einmal beisammen standen. Und dann macht sie auch nicht, ihr singt so falsch und da kann man nichts machen.
Sie ermutigt.
Genau das, was du beschrieben hast von deinem Workshop, ist da, habe ich da genauso auch gesehen und erlebt, also so wahrgenommen.
Und sie bringt auch zum Beispiel diese zarte, piepsige Stimme.
Genau.
Sie führt sie zu dem, dass sie mit dass sie einen echten Selbstausdruck wagen.
Genau.
Nicht nur das machen, was man halt braucht für
Ansa,
sondern sie hilft ihnen, das, was du machst, mach mit Inbrunst. Und dann wird es auch gut werden. Und so.
Oder umgekehrt natürlich, es sind ja zwei Charaktere da. Die eine, die etwas voluminösere, die ja einfach rausschreit, die alles übertönt, die reduziert gehört, damit sie sich einfügt und eben, wie du beschreibst, die junge Pipsige.
Und dass man einfach die Freude am eigenen Tun bekommt, und nicht nur etwas, weil das Kloster braucht einen Chor oder was weiß ich, wir müssen das jetzt machen und so, wie man halt auch singen kann, indem man halt von der Kehle weg halt singt hinauf und nur ein bisschen den Ton macht. Oder, wie es auch heißt, der Brustton der Überzeugung, dass tatsächlich aus mir heraus die Töne kommen. Mhm. Und auch das, was ich tue in der Schule, dass ich immer weiß, was ich da tue.
Aber das ist halt Motivation und da geht es halt ums Gemeinsame beim Chor oder beim Orchester. Jetzt in der Schule geht es halt dann doch sehr stark wieder ums Individuelle und um zu den Noten zurückzukommen. Die Noten sind dann der Leistungsnachweis. Ich habe in Vorbereitung zu unserem Podcast ein paar Sätze gefunden, und zwar ist das von einem Nachhilfeinstitut. Also da geht es ja darum, eben auf die Noten vorzubereiten oder das heißt, helfen zu unterstützen, dass eben gute Noten gibt.
Genau. Ja.
Die schreiben da, das schulische Notensystem ist schlecht. Also vielleicht so mal, um das Klientel zu finden. Es reduziert Kinder auf Fachverständnis und ist häufig durch Sympathiewerte der Lehrkräfte verfälscht. Das System wird sich aber in der nahen Zukunft nicht ändern, also das Resignative.
Ja, das hoffe ich doch nicht,
Daher wünschen Sie sich ganz bestimmt auch gute Noten für Ihr Kind, oder? Genau, deswegen brauchen Sie uns. Aber deswegen lese ich oder zitiere ich das jetzt gar nicht, sondern da kommt dann jetzt eben etwas Markantes, gerade zu unserem Thema Noten. Denn schulischer Erfolg sorgt dafür, dass Ihr Kind positive Assoziationen mit dem Lernen verknüpft. Also eine These. Noten sind damit verknüpft mit positiven
Assoziationen. Das glaube ich zum Beispiel schon mal nicht.
Genau, das ist ein Punkt. Und ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln. Also weißt du, wie ich diese Sätze gelesen habe, habe ich an dich gedacht und an unser Gespräch.
Ja.
Also diese Assoziation, dass ich es rausbringe, die Note bewirkt mit dem Lernen und das starke Selbstbewusstsein. Und dann, ihr Kind wird durch gute Noten in seinem Handeln bestätigt. Okay, hat schon ein bisschen was Wahres. Und an alle künftigen Aufgabenstellungen mit Mut, Neugierde und Optimismus wird das Kind dann herangehen.
Ja, das sind natürlich schöne Werbetexte, ne? Und ich muss natürlich sagen, bis zu einem gewissen Grad, wenn man im Segment der Einser-Schülerinnen denkt und Schüler natürlich auch, dann ist das auch so, ja, weil man kriegt ja dann auch für jeden, möglicherweise für jeden Einser, früher einen, jetzt bis zu 10 Euro, je nachdem.
Eine Belohnung.
Also auch ja. Den Eltern ist das sehr wichtig und auch meine Enkelkinder schicken mir ihre Zeugnisse. Ja, dabei mir jetzt als Großmutter ist in erster Linie wichtig, wie wohl fühlen sie sich in der Schule, wie interessiert sind sie an all dem. Ja, aber trotzdem, sie schicken mir die Zeugnisse, weil die Note das Endprodukt ist, das wichtig ist. Natürlich macht das auch selbstbewusst, wenn man lauter Einser hat.
Spricht ja für sich.
Spricht für sich.
Das ist das Außergewöhnliche.
Ja, aber was ist mit denen, die das nie schaffen?
Ja, das ist der Beleg, dass du besonders fleißig warst und so weiter.
Ja.
Und weißt du, ich denke da jetzt an eine Familie, ganz ein Beispiel, ja. Zwei Kinder.
Ja.
Das eine Kind, sehr talentiert, hat tolle Noten, ganze Schule, geht gerne in die Schule, hat wunderbaren Erfolg und natürlich auch das Zeugnis dann wunderbar. Und dieses Kind hat ein Geschwisterchen, 2 Jahre vielleicht, sagen wir, oder 1 Jahr, Altersunterschied.
Das ist ganz anders.
Ja, und das ist ganz anders. Das hat vielleicht sogar noch ein Handicap, hat noch, sagen wir, auch Legasthenie.
Ja, kann auch
und,
sein. Ja.
Und dadurch natürlich Defizite, das zeigt sich schon im normalen Alltag, dass die Mutter oder die Eltern mit den beiden Kindern, mit dem einen Kind muss man gar nichts machen. Es geht alles von selbst, alles spielerisch. Und das Kind mit Handicap, das ist ein überschaubares, aber es ist ja nicht so selten, also wird das jetzt nicht so überzeichnen, da braucht es viel Zeit. Die Hausübung dauert 2-mal, 3-mal so lange und viel, viel Energie, viel Zeit und Mühe und das Zeugnis schaut dementsprechend auch anders aus.
Ja, man darf, so ist es, man darf natürlich das beides nicht verwechseln. Natürlich gibt es im kognitiven Bereich und in anderen Intelligenzbereichen Unterschiede. Ja? Wir sind nicht alle gleich. Ja? Das ist natürlich so. Die Frage ist nur, wie sehr kommt dann alles darauf an, welche Note am Ende steht?
Richtig. Ich meine, das braucht man gar nicht. Das ist mir schon klar, dass die Unterschiede gibt, Unterschiede in Talenten und so weiter. Aber jetzt haben wir das Zeugnis. Also weil du jetzt gerade das beschrieben hast, Zeugnis und du kriegst ein Bild davon und Belohnung und so weiter. Jetzt ist ein Schuljahr geschafft. Beide Kinder, diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, haben natürlich mit großer Mühe auch dieses Schuljahr hinter sich gebracht. Die Eltern versuchen, positivst motivierend zu sein, sowohl für das einfach Lernende als auch für das zweite Kind, das viel schwieriger hat, ja, und viel mehr Mühe. Aber natürlich bringt dieses Zeugnis und diese Noten schwarz auf weiß auch für die Kinder selbst ja eine Bewertung und einen Unterschied.
So ist es, ja.
Und das löst ja dann wieder eine eigene Dynamik an. Also ich versetze mich einfach in das Kind mit den Schwierigkeiten und überlege und ich beobachte, also ich kenne so einen, beschreibe hier natürlich ein Beispiel aus der Realität, wo natürlich die Eltern auch sehr aufmerksam schauen und versuchen, ausgewogen zu sein. Sie erklären natürlich das mit unterschiedlichen Talenten, ja, weil sie einfach sagen, du hast diese Talente und Gott sei Dank ist in der Situation auch so, dass auch das Kind mit den Lernschwierigkeiten auch seine Interessen hat und seine Talente und wo es gut ist und so weiter. Und das kann man abwiegen, aber was ich beobachte, es ist mit viel Anstrengung verbunden, dass hier kein Drama entsteht, kein persönliches Benachteiligungsgefühl oder vielleicht die Resignation, die Verzweiflung, die Enttäuschung, das Selbstwertgefühl, das vielleicht dann verloren geht und in Folge auch die fehlende weitere Motivation.
Ja, und da sind wir aber bei diesem deinem Beispiel auch bei sehr reflektierten, liebevollen Eltern, wie es scheint, wenn ich das jetzt zuhöre.
Würde ich sagen, ja.
Aber jetzt kriege ich noch eine andere Seite, die sich möglicherweise auch auf die ganze Gesellschaft auswirkt. Ich zitiere den Uni-Professor Franz Hofmann, den ich ja schon öfter zitiert habe, Erziehungswissenschaft Klagenfurt, der meint, österreichische Schule, vielleicht trifft es auch zum Beispiel Deutschland, ist eine Schule des Tarnens und Täuschens und Schwindelns. Ja, jetzt stell dir vor, du wächst mit dem auf, was du alles tun kannst, damit du gerade noch diesen Vierer erwischt. Ja, das heißt, das ist ganz normal, sich Schwindelzettel zu schreiben, beim Nachbarn abzuschreiben, die Lehrerin auszutricksen, mit einem falschen Heft hinauszugehen, weil die merkt das eh nicht oder die schert sich nicht.
Und es gibt umgekehrt auch auf der Lehrerinnenseite einmal ein Auge zudrücken.
Genau.
Die Konferenzgespräche, mein Gott, weil es darf ja auch nicht sein, dass ich so viele Fünfer habe bei mir in der Klasse. Ja. Da muss man halt dann einmal ein Auge zudrücken.
Naja, dann geht es bis zur Verordnung hin. Das habe ich bei den neuen MittelschullehrerInnen als ganz großes Einschreiten der Bildungsdirektion empfunden, dass die Bildungsdirektion sagt, wir stehen so schlecht da, wir dürfen nicht so viele nicht genügend haben. Und dann haben sie auf einmal nur mehr 4 Noten. Ja, weil bei den Noten, bei den Noten bleiben sie, weil sie nichts anderes wissen.
Ja.
Also wir drehen an irgendwelchen Rädern, weil wir schon erahnen, dass wir da auf einem gewissen Holzweg sind und unsere Lernschwachen auch unter Umständen in Deutsch zum Beispiel auch die Kinder mit Migrationshintergrund, dass wir die nicht heraufholen auf eine Stufe, wo sie mit Freude das lernen, ja, oder dass wir zu wenig erkennen, dass man anders arbeiten muss, weil es sein kann, dass der deswegen nichts kann, wie du am Anfang gesagt hast, weil er die Angabe nicht lesen kann, ja, verstehen kann und so weiter und so weiter. Also es wird uns nicht viel anderes übrig bleiben, wenn wir nicht wollen, dass sich die Schule an die Wand fährt. Und meiner Meinung nach, das ist jetzt wirklich provokant, fährt sie sich momentan von selbst an die Wand. Weil, Benedikt, du hast zuerst gesagt, wir sind mit unserem Podcast im utopischen Bereich. Das mag schon sein, aber die Wirtschaftskammer, die industriellen Vereinigungen, die gesamte Gesellschaft beklagt sich darüber, dass unsere jungen Leute nichts mehr können nach der Schule. Also das ist dann nimmer utopisch. Wir wissen nur nicht, also wir sind utopisch, weil wir, und nicht nur wir zwei, da gehabt.
Weil wir mit dem Idealismus denken, wie Pädagogik zu funktionieren.
Und weil
hätte.
Wir überhaupt denken, ja, weil wir es wagen, das Bestehende tatsächlich zu reflektieren und zu sagen, warum es so eigentlich nicht geht. Und da kann man nur so viel jetzt überlegen, als lassen wir es mit 2 Fünfern aufsteigen, lassen wir es mit 3 Fünfern aufsteigen. Wenn mehr als die Hälfte, man stellt das vor, was es bedeutet, wenn sagen wir bei 16-Jährigen im Gymnasium eine Schularbeit wiederholt werden muss, weil mehr als die Hälfte nicht genügend sind. Jetzt betrachtet das irgendwo von oben. Was heißt denn das? Mehr als die Hälfte hat überhaupt nichts mitgekriegt. Weil sonst haben sie ja keinen Fünfer. Ne? Wenn ein bisschen was da ist, ist sie gleich ein Vierer. Aber jetzt stell dir das vor. Welchen Blick wirft denn das auch auf das System? Weil die Lehrer sagen, sie haben so schlechte Schüler und die Schüler tun nichts mehr und die Schüler sind blöd. Aber es muss auch am System liegen.
Aber einige Gedanken und Fragen dazu. Also du hast vorher schon einmal gesagt, die Qualifikation hat abgenommen. Also so von deiner Wahrnehmung oder Beurteilung.
Am Ende meinst du, der
genau.
Schulzeit, ja?
Ja, dass die Qualifikation und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, die Stimmen aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft bestätigen oder unterstreichen das, ja. Da würde vielleicht der eine oder die andere sagen, ja, aber es haben sich ja auch die Anforderungen verändert. Es ist ja viel anspruchsvoller geworden. Die Welt hat sich verändert. Und das ist ja auch, haben wir auch schon öfter angesprochen, dass sich das Bildungssystem, das Schulsystem, die Lerninhalte unter Anführungszeichen, der Fächerkanon in den letzten Jahrzehnten nicht wesentlich verändert hat. Mhm. Aber die Welt darum herum hat sich total verändert. Es ist jetzt nur eine Frage oder eine Überlegung, gilt dieses Argument, dass wir zwar gefühlt sagen, die Qualifikation nimmt ab, aber haben nicht dabei die Anforderungen extrem zugenommen?
Das glaube ich schon auch. Aber es erscheint mir so, also jetzt gehe ich da natürlich auch ein bisschen auf ein Glatteis. Und mein, unser ganzer Podcast ist auch ein Glatteisweg.
Darf es ja auch sein. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen.
Nein. Aber wenn wir nach wie vor an dem festhalten, dem Fächerkanon und dem, was in den Fächern vermittelt wird, was ja oft auch altmodisch ist, weil wir uns da vorstellen, was wir in Physik lernen und wie weit die Wissenschaft der Physik inzwischen ist.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Da muss sich ja das System, so wie es jetzt ist, fast mit Gewalt selber erhalten. Ja? Mhm. Die Anforderungen spürt man zwar, aber man unterrichtet nicht nach wie vor so das, was man schon 100 Jahre oder 50 Jahre unterrichtet hat. Und das ist natürlich schon ein Problem. Würdest du anders unterrichten, würdest du mit Kindern Projekte machen, auf einmal wärst du in dieser Welt. Mhm. Weil dann würden sie tatsächlich Fragen hereinnehmen, die sich in unserer Zeit heute stellen. Dann würde ein Physikunterricht, ein Chemieunterricht, ein Biologie, ein Deutsch, also alle Unterrichtsgegenstände würden sich dann auf einmal in einer gewissen Art modernisieren, unter Anführungszeichen, weil die Welt hereinkäme.
Tun sie aber nicht.
Und das tun sie nicht.
Ja, und weißt du, furchtbar, ich habe mir jetzt gerade das vorgestellt, Beispiel Physik, bleiben wir dabei, aber Biologie oder ein anderes Fach, wo sich tatsächlich die Wissenschaft ja extrem weiterentwickelt hat. Aber ich habe mir auch gerade vorgestellt, wenn du jetzt denkst, viele junge Leute, SchülerInnen sagen ja, wenn sie Informationen brauchen, da schaue ich auf YouTube und da gibt es ein Video dafür und das wird mir dann erklärt. Und das stimmt ja auch. Aber man muss dazu sagen, der arme Physiklehrer oder die Physiklehrerin versucht, das Einmaleins der Physik und spezielle Fragen der Physik im Rahmen des Unterrichts zu machen. Ja? Vor 20, 30 Jahren war das noch unfassbar aufregend im Unterricht, einen Versuch zu machen. Ob man jetzt die Ausrüstung hat oder nicht, aber es war trotzdem mit geringsten Möglichkeiten, war das total spannend. Bitte, das hat heute ja überhaupt keine Relevanz mehr. Denn ein paar Klicks und du findest das sensationell animierte Video mit dem effektvollsten Versuch auf YouTube und einem Videoclip und jede Schülerin, jeder Schüler hat Zugriff darauf. Ja. Und das, was der Lehrer da vorne macht, ist lächerlich.
So ist es. Diese vielen Kindersendungen schon für die Volksschulkinder, die du überall siehst, mit diesen Wundern, die unsere Welt anbietet.
Audiovisuell auf höchstem Niveau und mit höchster Qualität. Und die Lehrerin, der Lehrer, was die abliefern, kann sich verstecken.
So ist es.
Aber gut, in Konsequenz machen sie es dann oft, dass man Anschauungsunterricht macht und dann spielt man 10, 15 Minuten von diesen Sendungen.
So ist es, ja, mein Gott. Ja, kommen wir natürlich jetzt schon wieder noch einmal in ein anderes Thema hinein. Aber wenn man
hängt
jetzt,
ja auch damit zusammen.
Ja, es hängt ganz damit zusammen. Ja. Aber ich denke jetzt auch zum Beispiel gerade an die Einser-, Zweier-Schülerinnen.
Mhm.
Ja. Von denen gibt es ein Gutteil, die dann spätestens in der Pubertät abspringen, weil sie das einfach nicht interessiert. Mhm. Weil sie in ihrer Intelligenz lieber, darum schließe ich jetzt an, sich diese YouTubes anschauen oder mhm. die Wundersendungen, die zeigen, was weiß ich, gibt es so viele Genres.
Anschauen, was sie interessiert.
Was sie interessiert.
Was sie lockt, was ihnen vermittelt.
Yeah.
Und das kann in allen Bereichen sein. Das kann tatsächlich auch, was wir tatsächlich als Entdecken von Wissen bezeichnen. Yeah. Oder es kann einfach nur wirklich, ja, so eine Zeiterscheinung und Boulevard, yeah, und von mir aus sag jetzt einmal Kosmetik und sonst, yeah, was sein. Aber das hängt schon sehr mit der Motivation zusammen.
Ja, es hängt mit der Motivation, dann wie wird auf mein Interesse eingegangen und nicht nur welche Note. Zum Beispiel fällt mir da ein, da sind immer die Lehrerinnen ganz erstaunt, wenn ich das irgendwie bewusst mache. Es gibt so die Textgattung Erlebniserzählung. Ja? Und jene Schülerin kriegt dann die beste Note, die halt diesem Genre am ehesten entspricht. Und das heißt, das lernt man, also ich denke da an Schiller oder an Goethe. Eine Erzählung muss so beginnen, dann muss sie zum Höhepunkt geführt werden und dann braucht sie einen schnellen Abfall und eine Lehre. Mhm. Und das soll möglichst spannend gemacht werden. Viele Eigenschaftswörter, also die liebevolle Mutter packt die schmackvolle Jause in den grau-grünen Rucksack mit den eleganten Schleifen. So, ich denke mir jetzt etwas aus. Und dann lies diese Erlebniserzählung, so wie sie dann als sehr gut beurteilt wird, lies die dann einer Autorin oder einem Autor, der jetzt zum Beispiel einen Bachmann-Preis einreicht, mhm, oder der schon berühmt ist, ja, mhm, lies dem vor. Der wird sagen, was? Das ist ja 19. Jahrhundert, mhm, so schreibt heute niemand mehr. Mhm. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, weil du zuerst gesagt hast auch, wir unterrichten etwas, was eigentlich schon einen langen Bart hat. Ja? Mhm. Ich verüble Schülerinnen die Wortwiederholung, ja? Aber gleichzeitig müsste ich doch auch unterrichten, dass das auch ein Stilmittel sein kann, mhm, jeden Satz mit und beginnen zu lassen, mhm, dasselbe Wort mit dem zu spielen und es in jedem Satz unterzubringen. Also,
aber das fällt dann ja, also da habe ich kein Problem damit, weil das fällt unter die künstlerische Gestaltung und das, was du am Anfang vermittelst, ist vielleicht einmal grundsätzlich das Handwerkszeug.
Naja.
Muss nicht so sein, sondern soll ja auch ein spielerischer Zugang sein.
Ja, und wenn es tatsächlich bei den Kindern gut ankommt und auch ein Platz ist für die, die anders tun, ist es ja gut so. Ja? Aber wir reden ja von der Note, dass dann etwas benotet wird, was dann unter Umständen die Kinder, die anders sind, die sich verweigern dem vielen Lernen, aber eigentlich auch genial sind in ihrem Denken, mhm, dass man die nicht findet in unserem Notensystem. Mhm.
Absolut.
Um, ja, das geht es mir eigentlich.
Weil Kreativität wird nicht bewertet und manchmal wird, ja, die Lernmotivation bewertet, aber, ja, nur dann, wenn sie eben genau diese Anforderungen aus dem Raster erfüllt.
Ja.
Aber eben, wie ich vorher da zitiert habe, also Noten unterstützen scheinbar das Selbstbewusstsein. Ja,
ja, das glaube ich nicht.
Okay, naja, nein, lass mal so stehen. Aber ich wollte,
lass
ich wollte,
mal stehen, ja.
Ich wollte ja da jetzt noch einfach ergänzend dazu sagen, dass dann schon diese Noten und diese Bewertung, die legen ja fest und entscheiden. Also, ja, die legen mich ja fest. Diese Noten und das ist ja, im Schulsystem ist das einfach, auch wenn man aufweicht, aber trotzdem, eine Note entscheidet, ja, wie es weitergeht. Eine Note entscheidet in der Volksschule oder die Noten, wie die Zukunft ausschaut. Und das setzt sich natürlich fort auf alle Schulstufen.
Ja, klar.
Noten entscheiden, über berufliche Zukunft, ja, über die Ausbildungschancen, dann natürlich auch, wie Bewerbungen funktionieren. Also die Note, nicht nur jetzt das Selbstbewusstsein, sondern die Note ist auch dafür verantwortlich, wie mein Selbstwertgefühl insgesamt aussieht, weil ich systembewertet werde.
Genau.
Weil, wie ich als Glied dieser Gesellschaft, welche Note ich da habe, welchen Wert ich da habe.
Ja. Und die Gesellschaft differenziert ja auch. Da regen sich ja, zu Recht finde ich, auch zum Beispiel die Mathematiker auf, denn man kann heute sagen, ach ja, in Mathematik, da war ich ja immer schlecht. Das habe ich nie kapiert. Das darfst du auch als Akademikerin sagen, das verübelt dir keiner. Mhm. Umgekehrt, nein, Sprache ist schon ein bisschen schwieriger. Ja? Da gibt man nicht mehr so gern zu, dass man schwach war oder dass man nicht rechtschreiben konnte oder so. Ja, es zieht sich so die Bewertung, die Note zieht sich auch ins Erwachsenenleben hinein. Auf das eine kann man trotzdem stolz sein, kann man sogar stolz sein manchmal, wenn man schlecht war in Mathematik. Das sagen manche so richtig mit Begeisterung. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht, gehört die Gewichtung der Note wirklich reduziert und es müsste der Prozess mehr in den Vordergrund, dass den Stolz auf das, was ich kann, ja, und es darf auch nicht so in die Note ist dann das, was jetzt kommt, so auch oft wie eine Rache. Ja, wenn ich denke, dass meine Amy sagt, ja, eigentlich hätte ich einen Einser gekriegt in Englisch, aber ich habe, weil ich so jetzt zu gut geworden bin, sie hat auch Nachhilfe gekriegt von den Eltern bezahlt, weil sie im September eine Schularbeit verhaut hat, auf genügend, glaube ich. Mhm. Jetzt kann sie im Schlusszeugnis, wie die Lehrerin sagt, ich würde dir gerne einen Einser geben, weil du jetzt so gut bist, aber du hast im September was ganz Falsches gemacht und darum ergibt sich jetzt vielleicht der Zweier, möglicherweise nur der Dreier. Mhm. Ich meine, wo sind wir denn? Mhm. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Eigentlich müsste man dem Kind sagen, mein Gott, so schön, dass du dich da heraus...
Du hast dich entwickelt.
Du hast dich entwickelt bewertet. Und jetzt auf einmal gefällt dir Englisch. Mhm. Du hast es gehasst am Anfang, ja, und jetzt liebst du es und du hast da freiwillige Dinge, du aufschreibst, sprichst manchmal.
Aber das widerspricht sich ja das System, weil... Ja. Weil es wird ja etwas beurteilt, wohin man gekommen ist. Und gut, der Weg wird natürlich auch mitbewertet. Ja. Aber der Ausgangspunkt ist dann dramatisch. Aber ich möchte noch einen Sprung dahin machen zu dem Gesellschaftlichen. Und das merkt man ja auch bei den Anforderungen, also wenn es um Jobbewerbungen geht. Mhm. Und das hörst du dann oft, wenn es um die Qualifikationen geht. Natürlich ist da mal das Auge zuerst drauf, was hat der für Abschlüsse, was hat der für Erfolge vorzuweisen. Und es hängt natürlich von der Position ab. Aber was man oft auch hört, und das zeigt ja, dass diese Noten, diese Abschlüsse, ja natürlich nur in reduzierter Weise abbilden, ist dieser Mensch verantwortungsvoll, ist dieser Mensch motiviert, ist dieser Mensch hat er Fähigkeiten, ist er stressresistent. Also diese Noten sagen ja auch im Berufsleben eigentlich überhaupt nichts darüber aus, wie, also sie versuchen natürlich einzuordnen, ist der qualifiziert oder nicht, was zeichnet ihn aus? Aber zum Beispiel, ich sage jetzt, soziale Kompetenz, ist der kollegial, was vielleicht in dieser Position extrem notwendig ist, weil wenn du da nicht kompatibel bist und teamfähig, dann bist du der Fehl am Platz. Aber das, und das meine ich jetzt einfach zum Unterstreichen auch aus unserem System, wo alles so an den Noten hängt, aber wir haben doch dann auch im Berufsleben gute Beispiele, wo sicher sichtbar wird, dass der, der vielleicht 3 Studienabschlüsse hat und natürlich die Anforderungen für diesen Job erfüllt, aber trotzdem vielleicht nicht geeignet
ist. Den Job kriegt nicht. Das ist sehr interessant für mich, was du da einbringst, weil das ja sicher auch mit ein Grund ist, warum gerade für gehobenere Jobs sich die Unternehmer oder Firmen oder Institutionen eigene Eignungstests machen. Mhm. Ja, und gar nicht mehr so schauen, so, ja. Assessments veranstalten und gar nicht mehr schauen auf die Noten, weil sie schon ein bisschen auch herabschauen auf die Schulnoten, weil sie selber auch die Erfahrung gemacht haben, dass das ja gar nicht wichtig ist. Oder nicht abbildend genug ist. Mhm. Ja, man könnte sagen, na, wenn der in Englisch ein sehr gut hat, kann man ihn da überall nehmen. Mhm. Aber wenn man weiß, auch in Studien, dass dieselbe, wirklich dieselbe Schularbeit oder dieselbe Arbeit, da ist es jetzt gegangen, glaube ich, um Dreiecke, ist ja wurscht, warum? Und das hat man in Österreich getestet, von Bregenz bis Wien. Und es kamen auf dieselbe Schularbeit alle 5 Noten zustande. Mhm. Das heißt, jetzt habe ich irgendwas falsch erzählt an diesem Experiment. Also dasselbe Ergebnis wurde von, so muss man sagen, von Bregenz bis Wien von 1 bis nicht genügend bewertet. Mhm, ja? Also das heißt, da okay. Weiß man ja wirklich nicht mehr, was sagt das jetzt aus. Mhm, ja? Darum hat man ja auch für die neue Mittelschule ein anderes 4.0 Notensystem geschaffen. Aber das wurde nicht angenommen. Da haben sich manche Schulen wirklich geplagt. Diese Manzano-Skala hat das geheißen, sich wirklich geplagt, da umzudenken. Aber generell wurde es auch wieder abgeschafft, weil die Lehrer haben es nicht geschafft, vom generell jetzt, nicht einzelne, sondern generell vom bisherigen Zählen, Fehler, ergibt diese Note, hinzuschauen auf, was wurde verstanden, wie wurde gedacht, welcher Gedanke steht dahinter, dass es zu diesem Ergebnis kam und so, also mehr den Prozess mit hereinzunehmen, den der Schüler oder die Schülerin durchwandert. Das ist so nicht gelungen. Da braucht man grundsätzlich eine andere Ausbildung oder das müsste man von Anfang an einführen. Darum hast du schon recht, wenn du das bezweifelt hast. Wie soll das dann gehen, wenn wir alle so programmiert sind?
Das kannst du einfach nicht. Du kannst nicht einen Teil des Systems ändern, indem du die Noten abschaffst, da musst du einfach auch wirklich diese ganze Schul- und Bildungsdenkwelt ändern und das wäre dann das Ergebnis. Also da, ich glaube, und das ist, ich habe jetzt auch die ganze Zeit daran gedacht, sind die Noten nur schlecht? Und natürlich sind sie nicht nur schlecht, weil eben in unserem System und vielleicht auch individuell für den Einzelnen muss man auch persönlich zugeben, natürlich ist die Beurteilung, die dann am Ende von einem Kurs oder von einem Fach steht, die Beurteilung und die Note auch eine Motivation, die mir auch eine gewisse Struktur gibt oder die Notwendigkeit erzeugt, dass ich halt nicht sage, ich möchte es ja lernen und möchte das alles wissen, aber ich komme halt vom Wollen nicht ins Tun, weil ich den Schlendrian habe und weil mir natürlich dann schon eine Struktur gibt, dass es da eine Benotung gibt.
Genau, also das ist wichtig, dass wir das zumindest gegen Ende unseres Podcasts noch sagen. Das, was schädlich ist und zerstörerisch für die Psyche des Menschen, ist dieser alleinige Fokus auf die Note, die man sich dann ja auch erschwindeln kann oder so irgendwie. Das ist das Schädliche. Aber was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass ich auch weiß, was ich jetzt kann und dass mir das auch bestätigt wird in irgendeiner Form, dass ich das und das und das kann und dass ich hier vielleicht noch Nachholbedarf habe. Es ist schon, das halte ich schon für wichtig, aber das muss man eben dann irgendwie anders machen als bisher, dass man den Fokus legt auf das, was man kann. Da gibt es ja, wenn ich denke, wenn ich mir die PH-Programme anschaue, haben die Niederösterreicher jetzt ein paar Jahre lang durchgeführt, in der Volksschule einen Lehrgang für Lehrende, Stärken, haben die den genannt. Mhm. Ja, also wie kann ich unterrichten, dass der erkennt, da habe ich meine Stärke und wo kann ich da aufbauen, was kann ich? Das halte ich schon für wichtig, ja? Weil sonst würde es ja heißen, wie wir am Anfang gesagt haben, Noten abschaffen heißt, keiner tut mehr was und alle kriegen einen Einser. Also das wäre ja pervers, das wäre ja total kontraproduktiv.
Ist ja nicht der Sinn, ja. Und ein Aspekt ist natürlich auch drinnen, also wenn man das Notensystem, das wir halt einfach einmal haben und es ist schön, sich zu wünschen, das abzuschaffen, aber es bräuchte halt dann auch die Alternativstrukturen.
Ja.
Umgekehrt bietet es natürlich schon auch den Lehrenden, und ich möchte jetzt nicht noch mehr aufhalsen, aber natürlich gehört es zur pädagogischen Kompetenz, dass, du hast das vorhin auch gesagt, dass natürlich auch der Lernprozess eine Bedeutung hat und,
ja,
und dass in dem Vermitteln die Motivation drinnen steckt. Und ich glaube, dass unser Notensystem, unser Beurteilungssystem schon auch den Pädagoginnen eine gewisse Flexibilität gibt, auch der Schwerpunktsetzung. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich lernorientiert unterrichte, hat der Lehrende oder die Lehrende schon auch die Möglichkeit, da zu lenken und zu steuern.
Und hinzuschauen, ja, weil weiß nicht, wie viele Schulkinder du gesprochen hast, schon wenn wir jetzt beim heuer, jetzt Ferienbeginn sind. Ich glaube, ich habe mindestens 20 Mal als Antwort bekommen, keine Ahnung, wenn ich gefragt habe, warum, du schreibst doch so gut, ich habe von dir schon so tolle Arbeiten gelesen, warum hast du in Deutsch ein Gut? Keine Ahnung. Warum hast du ein Genügend? Keine Ahnung. Das wäre so der Grund vom Ganzen. Wenn man Noten abschafft, muss man gleichzeitig noch 10-mal so genau als bisher wissen, was habe ich am Ende gelernt im positivsten Sinn? Was muss ich jetzt alles können und was von dem kann ich auch tatsächlich? Also irgendeine Form, sagen wir, die Montessori haben dieses Pensenbuch. Ja, da gibt's dann auch, also das kann ich nicht jetzt sagen, aber ich weiß nur halt ein paar, wo dann auch zum Beispiel in der Bewertung steht, wie geht das Kind an Neues heran? Ja, wie viel ist es bereit auch zu üben? Wie kann es mit anderen zusammenarbeiten? Also wo sich die Lehrerschaft insgesamt auch überlegen kann, man muss ja nicht das Pensenbuch nehmen, man kann sich auch die Gemeinschaft der Deutschlehrer, der Mathelehrer, der Geografielehrer kann sich ja zusammentun und überlegen, worauf schauen wir, was sind die Kriterien, worauf wir am Ende, wenn wir unterrichten, worauf wir da schauen, wohin richten wir unseren Fokus? Und wie viel davon kann dann dieser junge Mensch am Ende? Also die kriteriale Geschichte, damit die Transparenz, dass Eltern und Lernende wissen, was ist das Ziel des Geografieunterrichts und nicht nur, was habe ich auf dem Test und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich da genau lernen muss oder gelernt habe, so schnell, je nachdem, was ich für ein Typ bin, das kann es nicht sein.
Ja. Lernen ist mehr wie eine Ziffer.
So ist es.
Hm. Elsbeth,
das ist dein Schlusssatz. Ja, ich dachte.
Lernen ist mehr wie eine Ziffer. Ja. Danke.
Danke, Benedikt.